Willkommen zurück zur neuen Folge von Soka Fußball in Afrika. Es ist keinen ganzen Monat mehr hin, dann startet der Afrika Cup in Marokko. Wir starten heute in die 7. Folge der Vorschau und blicken dabei auf Team Sambia in Gruppe A. Also alle Fans von Gastgeber Marokko, aufgepasst, heute geht's um euren letzten Gruppengegner. Am 29. Dezember kommt's nämlich zum direkten Duell. Ich beschäftige mich ja schon ein wenig länger mit dem afrikanischen Fußball, hatte mal einen englischsprachigen YouTube-Channel und dort war eins meiner ersten Videos über den damaligen sensationellen Afrika-Cup-Titel 2012. Ich habe damals auch erstmals mit einem afrikanischen Nationalspieler ein Interview führen können, mit Joseph Musonda, und das war irgendwie so prägend für mich, dass ich mich bis heute sehr für das Land interessiere und es ja zu einer meiner Lieblingsnationen in Afrika gehört. Steht auch auf meiner Bucketlist, dort irgendwann mal hinzureisen, aber ist ja jetzt für euch hier erstmal weniger interessant. Joseph Musonda ist übrigens seit kurzem Fitnesstrainer der Nationalmannschaft. Ich hoffe allein schon deswegen, dass Sambia die Gruppenphase übersteht, damit ich Joseph 5 Jahre nach unserem Videocall damals auch mal persönlich treffen kann. Dann würde sich für mich so ein bisschen der Kreis schließen. Aber genug Sentimentalitäten. Wer ist denn der heutige Experte? Kashija Wineford. Bisher waren es ja hauptsächlich Journalisten, mit denen ich gesprochen habe. Kashija nun ist Spielerberater, hat seine eigene Spieleragentur in Sambia. Aber warum habe ich mich dann entschieden, genau mit ihm zu sprechen? Er ist Teil einer neuen Riege an Fußballfunktionären in Sambia, die den Fußball im Land neu denken, die Dinge wirklich nachhaltig voranbringen wollen und die Talente-Identifikation, aber vor allem die Ausbildung junger Fußballer im Generellen voranbringen wollen. Eben Kashija oder der junge Clubgründer Lubunda Chipwe sind für mich die Vorreiter, die für einen fußballerischen Aufbruch im Land stehen. Genau deswegen hat mich auch sein Blick auf die aktuelle Nationalmannschaft und die Entwicklung dieser Speerspitze des nationalen Fußballs eben nochmal mehr interessiert. Das nur kurz dazu. Übrigens ist Kashija auch noch TV-Experte in Sambia, also nicht komplett weg vom Journalismus und der Fußballberichterstattung. Aber genug gesagt, wir gehen rein. Sambia und der Afrika Cup. Da muss man natürlich zwangsläufig an das vorhin schon erwähnte Turnier 2012 denken. Diese Geschichte ist einfach das größte Märchen der Turniergeschichte und steht für diesen Zauber, den der Afrika Cup auswirken kann. Es ist wohl das Pendant zum EM-Titel von Griechenland 2004, eine Mannschaft, mit der keiner rechnet, die plötzlich über sich hinauswächst und im Finale dann auch noch Goliath zu Fall bringt. Im Falle Sambias war das die Elfenbeinküste, aber nicht irgendeine Elfenbeinküste, sondern die goldene Generation der Elfenbeinküste. Nur ganz kurz ein paar Namen: Didier Drogba, Solomon Kalou, Kolo Touré, Yaya Touré, Wilfried Boni oder Gervinho. Afrikanische Legenden in ihrer Prime, geschlagen von einem Team aus Spielern, die zu großen Teilen in der Heimat Sambia spielten. Mit Kapitän Chris Katongo war übrigens auch ein ehemaliger Bielefelder damals dabei. Gecoacht wurde das Team vom legendären Herr Frenar, der mittlerweile ja für Saudi-Arabien zuständig ist. Schade, dass man ihn nicht mehr in Afrika sieht aktuell. Seine Erfolge auf dem Kontinent sprechen halt einfach für sich. Was diesen Erfolg aber eben umso märchenhafter machte, war die Vorgeschichte dazu. Das Finale wurde in Libreville in Gabun gespielt, nur wenige Kilometer von der Stelle entfernt, an der 1993 beinahe die gesamte Nationalmannschaft Sambias bei einem tragischen Flugzeugabsturz ums Leben gekommen war. Es ist bis heute eine der größten Tragödien des afrikanischen Fußballs. Das Team legte 2012 am Strande nahe der Absturzstelle Grenze nieder, gedachte den Verstorbenen und sammelte ja nochmal Kraft vor dem Finale. Klar, ich habe jetzt viele Superlative benutzt, aber glaubt mir, ich habe mich mit kaum einem Ereignis der Fußballgeschichte so sehr auseinandergesetzt wie eben diesem Titel 2012 und der Vorgeschichte, und dabei ist mir immer wieder diese Tragweite vor Augen geführt worden und wie unrealistisch diese ganze Zusammenkunft an Ereignissen eigentlich war. Für mich auch definitiv meine Lieblingsgeschichte im Fußball, ohne natürlich zu vergessen, welche Tragödie dem Ganzen vorausgegangen ist mit dem Flugzeugabsturz 1993. Aber wir sind nicht mehr 2012, wir sind 13 Jahre weiter, und man muss leider auch sagen, dass auf das Märchen alles andere als eine märchenhafte Entwicklung folgte. Im Fußballverband wurden wirklich viele Fehler gemacht, sei es in der Nachwuchsförderung, sei es in der Spitze in der Nationalmannschaft, sodass sich Sambia von der Spitze des afrikanischen Fußballs ganz schnell wieder verabschiedete und so ein bisschen zu einer grauen Maus wurde. Es fehlte an allen Ecken und Enden an Geld. Es wurde gespart, das kann man ja noch verstehen. Aber es wurde an anderen Stellen dann wieder Geld verschwendet, was gar nicht verständlich war. Es gab keine Konstanz. Die Nationaltrainer blieben meistens nur ein Jahr. Die Struktur wurde dauernd umgeschmissen, sodass man sich zwischen 2017 und 2021 gleich dreimal nicht für den AFCON qualifizieren konnte. Die Leute im Land lieben Fußball, haben in dieser Zeit der Nationalmannschaft aber merklich die Liebe entzogen. Es herrschte großer Frust, es prasselte Häme ein auf das Team und es ist bis heute noch nicht so, dass sich die Beziehung zwischen Team und Fans so richtig, richtig erholt hat. Man war zwar 2024 in der Elfenbeinküste dabei, schied aber ohne Sieg in der Vorrunde aus. Jetzt hat man eine neue Chance und für die Fußballseele des Landes wäre ein Erfolgserlebnis unglaublich wichtig. In der WM-Quali hat man nämlich wieder kein allzu gutes Gesicht gezeigt, wurde in Gruppe E nur Vierter. Hinter Marokko zu bleiben, wäre für die Fans noch in Ordnung, aber auch Niger und Tansania vor sich zu sehen, das tat schon wieder weh und zeigt auch, wie weit der Weg zur Spitze doch immer noch ist. Es gibt in Sambia unglaubliches Talent, das darf man nicht übersehen. Es ist vielleicht das Land im Süden Afrikas, das neben Südafrika über das meiste brachliegende Potenzial verfügt. Die U17 hat es gerade bei der WM wieder gezeigt, da waren 4-5 Spieler dabei, die absolute Anführer einer neuen Generation werden können, aber auch hier wieder strukturelle Probleme. Die U-Teams, die eben Sichtbarkeit bringen nach außen, rekrutieren sich zum größten Teil aus der Hauptstadt Lusaka und der Umgebung und dann auch aus eben speziellen Akademien, die mit dem Verband verbunden sind und ja, wo die Kontakte einfach schon gut sind. Der Rest des Landes wird hier stark vernachlässigt und einfach auch nicht repräsentiert und die Talente da bekommen keine wirkliche Chance. Und man hatte auch in der Vergangenheit schon einige dieser starken Jahrgänge, wie jetzt wieder, wo dann einfach der Übergang in den Profibereich ganz schlecht gemanagt wurde, auch ein wenig das Schicksal zugeschlagen hat, aber dazu später mehr. Sprechen wir erstmal über die Trainerposition, weil das gerade ja ein sehr aktuelles Thema ist. Denn Sambia hat im Oktober die Notbremse gezogen und kurz vor dem Afrika Cup nochmal einen Trainerwechsel vollzogen. Avram Grant, ihr kennt ihn wahrscheinlich noch als Chelsea-Coach, war seit 2022 im Amt, hatte also das Comeback beim AFCON 2024 geschafft und jetzt eben auch die Quali für den diesjährigen AFCON, aber eben keinen nachhaltigen Erfolg gebracht und ja, wurde nun entlassen. Natürlich habe ich Kashicha gefragt, wie er zu dieser Entscheidung steht.
In my opinion, Martin, I can tell you that I think the FA were too hard on him. This is not the right time. And of course, when you look at the time he came into Zambia and was appointed, we missed out on qualifying to the AFCON 3 times consecutively. So he came to Zambia and managed to qualify us to the Africa Cup back to back. And the results haven't been so good because he's been involved in about 3 games. He has only managed to put out about 11 wins, then 15 losses. So the statistics are not good, but the fact that he qualified us to the AFCON back to back, for me, it means that we're supposed to give him time. And if they were to do that, like what they have done by chasing him, they were supposed to give him some time, maybe after the Africa Cup of Nations.
Also Kashicha sieht die Erfolge unter Avram Grant. Zweimal hintereinander qualifiziert, keine Selbstverständlichkeit und er hätte ihm zumindest noch das Turnier gegeben. Aber nun rückt eben sein lokaler Assistent nach und der ist für uns Bundesliga-Fans absolut kein Unbekannter. Moses Sichone. 126 Spiele in der zweiten Bundesliga, 83 Spiele in der Bundesliga, vielleicht keine Legende, aber auf jeden Fall ein verdienter Spieler des 1. FC Köln. Es ist nicht sein erstes Mal, dass er einspringt. Er war 2022 schon kurz der Interimsvorgänger von Avram Grant, nachdem der Kroate Ajoša Asanović entlassen wurde. Er ist also schon lange im Umfeld der Nationalmannschaft dabei, mal als Coach, mal als Assistent. Es braucht aber zumindest keine Eingewöhnungszeit. Er braucht keine Zeit, um die Spieler kennenzulernen. Und sein Trainerteam liest sich auch interessant. Sein Co-Trainer Andrew Sinkala, das nächste bekannte Gesicht aus der Bundesliga. Auch über 140 Zweitligaspiele, 49 Bundesliga-Einsätze, einmal sogar für den FC Bayern. Der Torwarttrainer ist Kennedy Mwene, also der Keeper, der 2012 die Sensation mit seinen Paraden im Elfmeterschießen erst möglich machte. Als letztes eben noch Joseph Musonda als Fitnesscoach. Also Bundesliga-Erfahrung gepaart mit zwei Legenden von 2012, eine spannende neue Mischung, die zumindest wissen sollte, wie man Überraschungen bewerkstelligt. Übrigens finde ich die Story bei Sincala doppelt gut. Der ist nämlich aktuell auch noch Trainer vom türkischen FC Köln in der Bezirksliga Mittelrhein. Zwischendurch chattet er aber jetzt in der Winterpause mal kurz nach Sambia, um als Co-Trainer beim Afrika-Cup teilzunehmen. Wer die Folge zu den Komoren gehört hat, der weiß, was in der Gruppe auf Sambia zukommt. Gastgeber und Topfavorit Marokko scheint als Gruppensieger fast schon gesetzt. Wobei, wir haben 2012 gelernt, Sambia kann Übermannschaften bei einem Turnier gerne einmal in die Knie zwingen. Mali geht als klarer Favorit auf Position 2 ins Rennen. Dahinter könnten sich Sambia und die Komoren um den dritten Platz streiten, der möglicherweise ja zum Weiterkommen ins Achtelfinale reichen könnte. Es geht für Sambia zuerst gegen Mali, dann gegen die Komoren. Da gibt's keine Phase, um sich reinzutasten in das Turnier. Du musst direkt da sein, denn in den beiden Spielen musst du deine Punkte holen. Es wird wichtig sein, diesen speziellen Spirit schnell in die Mannschaft reinzutragen, damit dort der Glaube entsteht, dass man was Großes schaffen kann. Kashija blickt aber ganz ohne große Illusionen auf die Ambitionen.
Looking at the group where we are, we've got Comoros, Mali and you know Morocco is a giant of Africa now. So we can't even talk about them. If we do very well, it's just to get out of the group stage. That would be a bonus for Zambia. But I can assure you, of course, we won the Africa Cup of Nations before 12 years ago. But that's a long time ago. Football has evolved. So we don't have to keep on reminding ourselves, no, we were champions in 2012. So we can win again. No, things have changed. And if we can get out of the group stage, it would be a bonus for us.
Ihr merkt, da spricht jetzt nicht die allergrößte Zuversicht aus ihm. Man steht eben mittlerweile eher auf einer Stufe mit den Komoren als auf einer Stufe mit den Top-Teams. Und warum das so ist, sieht man, wenn man den Kader ein bisschen unter die Lupe nimmt. Beginnend im Tor. Die Rolle der Nummer 1 ist vergeben an Toaster Nzabate, der bei Sekou Koune in der ersten südafrikanischen Liga spielt. Aber Kashija sieht die Position zwischen den Pfosten schon als echtes Problem. Seit der legendäre Kennedy Mwene das Ende seiner Karriere in der Nationalmannschaft bekannt gegeben hat, gab es hier viele Kandidaten, die ausprobiert wurden. So richtig festgespielt hat sich keiner. Auch Nzabate hat schon öfter daneben gegriffen, ist zwar grundsätzlich ein solider Keeper, der die Fans aber im Nationaltrikot immer wieder zur Verzweiflung bringt. Er ist jetzt erst im Sommer wieder nach Südafrika zurückgekehrt, davor war er auch in der Liga in Sambia aktiv, also jetzt auch keiner, der dauerhaft auf allerhöchstem Niveau Torwarttraining bekommen hat, der nicht dauerhaft immer auf höchstem Niveau getestet wurde. Er hat von den Fans den wenig schmeichelhaften Spitznamen Butterhands bekommen, zeigt ja wieder, dass ihm eben doch ab und zu einer durchrutscht. Man nimmt sowas als Keeper natürlich auch wahr, dennoch ist er eben die beste Option. Dahinter stehen Torhüter, die in der Liga in Sambia spielen, Lawrence Molenga, Charles Kolumba oder Francis Mwanza. Zuletzt hat Nzabate übrigens in Südafrika auch gespielt bei seinem Club. Eigentlich ist dort aber der südafrikanische Nationalkeeper Ronaldo Lianier vor ihm. Der ist aber ausgefallen und so gab es ein bisschen Spielpraxis, die ihm in der Vorbereitung auf das Turnier jetzt helfen sollte. In der Viererkette vor ihm spielt sein Kapitän, der vor allem den Zweitliga-Fans in Deutschland ein Begriff sein sollte, Lubambu Musonda. Linksverteidiger, in der Nationalmannschaft als Kapitän natürlich gesetzt, aber im Clubfußball für den FC Magdeburg unterwegs. Technisch feiner Spieler, nutzt sehr gerne seinen Außenriss, ist auch gesetzt beim FCM, wobei man natürlich sagen muss, dort sammelst du gerade wenig Selbstvertrauen als Stammspieler, sind ja Schlusslicht in der zweiten Liga. Dort werden sie ihn trotzdem schmerzlich vermissen. In Sambia sind sie froh, dass die Position links hinten stabil besetzt ist. Im Zentrum daneben wird's schon dünner. Benson Sakala von Bohemians Prag, also aus der ersten tschechischen Liga, rutscht im Nationaldress in diese Rolle. Im Club läuft er als Sechser auf, für Sambia ist er in der Innenverteidigung gesetzt. Wobei zu 100% kann man das jetzt gar nicht sagen, unter Avram Grant war er eben in der Rolle als IV gesetzt. Moses Sichone hat ihn nun in den ersten beiden Testspielen einmal hinten gelassen, einmal aber auch ins Mittelfeld geschoben. Also hier ist beides denkbar. Am liebsten würde er ihn wahrscheinlich klonen und in beiden Rollen einsetzen. Sollte er hinten bleiben, wird sein Nebenmann wohl Kabazo Chongo sein, der in der heimischen Liga für Sesco United spielt und auch schon über 40 Länderspiele auf der Uhr hat. Ein erfahrener Mann mit 33, der lange in Kongo gespielt hat, mittlerweile aber wieder in der Heimat aktiv ist. Ich habe einen Tweet gelesen, in dem ein Fan angemerkt hat, dass man ihn schon vor 4 Jahren abgeschrieben hat für die Nationalmannschaft, man aber auch im Jahr 2025 keinen besseren Innenverteidiger gefunden hat. Also komplett glücklich ist man hier nicht. Die Alternativen sind aber auch rar gesät. Frankie Musonda, der in Bahrain spielt, wurde zuletzt immer wieder reingeworfen. Der ist in England aufgewachsen, war lange in der schottischen Championship aktiv. Ein beinharter Verteidiger, also der könnte reinrutschen. Die Variante Hoffnung für die Zukunft wäre Gift Prosper Mfande. 22 Jahre alt, zuletzt 2 Jahre in der zweiten Liga in Israel gespielt, jetzt auf Leihbasis wieder zurück in Sambia. Auf ihn hat man nach seiner Zeit bei der U20 vielleicht sogar noch mehr Hoffnungen gesetzt, aber zumindest bringt er überragende körperliche Voraussetzungen mit. 1,93, schnell, technisch gut, aber eben auch noch fehleranfällig. Ihr merkt schon, warum auch Sichone wohl auf Sakala in der IV nicht verzichten kann. Mfande wird voraussichtlich sowieso spielen, wenn nicht innen, dann rechts hinten. Hier war er zumindest zuletzt in der WM-Quali auch positionsfremd eingeteilt, aber mit seinem eben vorhandenen Tempo kann er auch hier bestehen. Die Alternativen rechts hinten bleiben nämlich auch hier ziemlich überschaubar. Der 20-jährige Matthews Banda wäre eine Option, der ist international aber noch komplett unerfahren. Der hat alle Jugendnationalteams im Verband durchlaufen, zählte immer zu den stärksten seines Jahrgangs. Aber ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, diesen Übergang zu den Herren schaffen sie in Sambia mit ihren Talenten nicht immer so gut. Die Spieler sind auch oft nicht so gut beraten. Er war 2023 übrigens im Probetraining bei RB Salzburg, ein Wechsel ist daraus aber nicht entstanden. So eine starke Performance beim AFCON würde den Prozess aber vielleicht wieder ins Rollen bringen. Defensive ist also ein heikles Thema. Wie sieht's im Mittelfeld aus? Da finde ich schon, dass man einige spannende Spieler hat. Auch der Schlüsselspieler ist dort zu finden. Kings Kangwa von Hapoel Be'er Sheva in Israel. Für Kashija ein absolut unterschätzter Spieler.
The most important player in the national team right now is Kings Kangwa. He's playing now in Israel. He played in Red Star Belgrade, I think. A year or 2 seasons ago, even played in the Champions League. I think in the group, Red Star Belgrade was with Man City, Young Boys, Red Star Belgrade. Yeah, I remember. So he's a key player. Why? Because he's the one who has been consistent overseas in Israel. Last season was the best player in Israel. He was the best foreign player and was a top scorer. And performed in Israel. So he's the best player for now.
Also im Lebenslauf auch Roter Stern Belgrad und eine Top-Qualität in Israel. Kangwa muss den Takt vorgeben, er wird im Mittelfeld sehr gefragt sein. Neben ihm im Dreimittelfeld ein weiterer Mann, der aktuell in Israel spielt, Emanuel Banda. Für Maccabi, Benai, Rainé, zuvor schon in Saudi-Arabien, Kroatien, Schweden und Belgien unterwegs gewesen. 2, die sich gerne in die Offensive einschalten, die man eher als Box-to-Box-Spieler beschreiben kann, die ihre Qualitäten im letzten Drittel haben. Dahinter braucht es eine Absicherung und die soll Miguel Chaiwa übernehmen von Hibernian Edinburgh in Schottland. Kam im Sommer von den Young Boys Bern dorthin, 21 Jahre alt, hat mit 15 schon den U17 Afrika Cup gespielt damals. Also wieder einer der Kategorie Versprechen an die Zukunft. Mal sehen, ob es auch eingehalten werden kann. Aber er hat sich als Größe im Nationalteam etabliert, zuletzt für ihn ein ziemlicher Schock. Auf der Länderspielreise jetzt im November hat er sich gemeinsam mit Coach Moses Sichone und einem Videoanalysten eine Lebensmittelvergiftung eingefangen und lag in Südafrika im Krankenhaus. Bis zum AFCON dürfte er aber wieder gut erholt sein und bereit sein, hinter den beiden anderen aufzuräumen. In Schottland findet er übrigens nach seiner harten Zeit in der Schweiz immer mehr zu seiner Bestform, also der Wechsel hat sich für ihn auf jeden Fall voll ausgezahlt. Einen sehr spannenden Namen habe ich übrigens noch fürs Zentrum. Joseph Liteta, 19 Jahre alt, im Oktober sein Serie A-Debüt für Cagliari gefeiert. Bisher wurde er noch nicht ins Nationalteam berufen, hat sich auch gerade erst von der U20 in den ersten Mannschaftskader in Italien hochgearbeitet. Ich würde ihn gerne im AFCON-Kader von Sambia sehen. Sein Trainer bei Cagliari, Fabio Pisacane, hat ihm eine sehr erwachsene Spielweise attestiert, viel Ruhe am Ball und eine starke Druckresistenz. Also Ballsicherheit wird auch in Marokko helfen. Ich drücke die Daumen, dass Moses Sichone hier schon mal den Jungen ins kalte Wasser wirft. Die bekanntesten Namen bei Sambia findet man aber wie so oft in der Offensive. Hier ist die Auswahl deutlich größer und auch die Qualität deutlich höher. Im Sturm ist natürlich der Star des Teams, Patson Daka, gesetzt. Immer noch für Leicester unterwegs in der englischen Championship. Auf seine Geschichte will ich später nochmal kurz zu sprechen kommen, deswegen hier erstmal seine aktuelle Form. In England steht er erst bei einem Tor in dieser Spielzeit, der Knoten ist aber jetzt endlich geplatzt. Er hat sich schwer getan, der Coach hat aber weiter auf ihn gebaut. Leicht hat er sowieso nicht in Leicester, da ist er schon oft abgeschrieben worden, saß schon oft lange auf der Bank, wurde von den Fans auch öfter mal gerne verspottet, aber ich hoffe für ihn, dass er jetzt ins Rollen kommt. Sambia braucht seinen Ausnahmestürmer, auf jeden Fall in Topform. Wie gesagt, später erzähle ich euch noch mal ein bisschen mehr, warum ein Zweitligastürmer ein Ausnahmespieler sein soll und warum die Menschen in Sambia so viel mit Patson Daka verbinden. Seit Jahren mit ihm in der Offensivreihe vereint, Fashion Sakala, der mittlerweile bei Al-Fajr in Saudi-Arabien spielt. Davor war er für die Glasgow Rangers unterwegs, hat vielleicht auch nicht die Karriere gemacht, die ihm Leute zugetraut haben. Er ist aber weiterhin im Nationaltrikot gesetzt, enorm torgefährlich, starker rechter Fuß, kann immer ins Zentrum ziehen, ist sehr flexibel und für den Gegner schwer zu greifen. Abgerundet wird das Trio von Lamek Banda, der bei Lecce in der Serie A spielt. Nur 1,69 groß, flink, wendig, nicht ganz so torgefährlich wie Sakala, aber dafür einer, der gerne ins 1 gegen 1 geht, der für Unruhe sorgt, der Lücken reißt und nicht umsonst schon seine vierte Serie A-Saison spielt. An das Niveau aus seinen ersten beiden Jahren kommt er da aber nicht ran. Er stagniert aktuell so ein bisschen, ist nicht absolut gesetzt. In Sambia hoffen sie aber drauf, dass er eben ja nicht schon seinen Peak erreicht hat, sondern nochmal nachlegen kann. Er ist ja auch gerade erst mal 24 Jahre alt. Also im Nationaltrikot weiter ein sehr wichtiger Mann. Da wird sein Status sicher nicht angezweifelt. Hinter dieser etablierten Dreierkette gibt es durchaus Spieler, die Druck machen und reindrängen. Stürmer Kingston Mutandwa macht gerade beim SV Ried in Österreich auf sich aufmerksam. Die Leihgabe von Cagliari steht bei 7 Toren in 14 Bundesligaspielen. Wenn Dakar also nicht in Form kommt, Mutandwa würde übernehmen. Für die Flügel hat man noch Edward Chilofia von Midtjylland in Dänemark. Hier muss man aber sagen, kein Stammspieler, aktuell keine Topform. So geht's nicht vorbei an Sakala und Banda. Die Form spricht da eher für Jack Lane von Lustenau aus der zweiten österreichischen Liga, spielt dort stark auf, hat sich zuletzt seine ersten Nominierungen verdient und direkt dann auch getroffen im Testspiel gegen Angola, also seinen Kaderplatz dürfte er zumindest sicher haben. Schließen wir das Kader-Roundup damit ab. Ihr merkt, Top-Spieler aus Top-Ligen stehen nur sehr vereinzelt im Kader. Man muss kreativ werden, auch viel auf Spieler aus der einheimischen Liga setzen. Das muss nicht immer ein Nachteil sein. Der Kader 2012 hatte ganz ähnliche Voraussetzungen, aber daran darf man es wohl nicht messen. Das war damals ein über Jahre gewachsener Haufen. Nun gab es viele Veränderungen, die letzten Jahre auch viele Streitigkeiten, also nicht im Kader, eher mit dem Verband. Insgesamt alles nicht so glücklich und jetzt nicht dieser Nährboden, auf dem so eine Sensation wachsen kann. Wie Kashica leider sagt, schon das Überstehen der Gruppe wäre als Erfolg zu werten. Für mehr scheint es bei einem Turnier, bei dem das allgemeine Level immer besser wird, bei dem viele Nationen immer weiter vorankommen, einfach nicht zu reichen. Apropos Streitigkeiten mit dem Verband. Die letzte ordentliche Unruhe, fast schon Revolte, ist gar nicht so lang her. Im Juni 2025 gab es einen großen Streit inklusive öffentlicher Erklärung der Spieler. Es gab viele ausstehende Zahlungen für so ein Testspiel, das in Russland vorher gespielt wurde im März. Die Organisation für die WM-Quali-Spiele war das reinste Chaos. Trips wurden kurzfristig gecancelt. Informationen an die Spieler gab es ja so gut wie keine. Also ihr müsst euch vorstellen, die Spieler kommen im angegebenen Camp zusammen, um sich vorzubereiten, aber keiner ist da, um dir Infos zu geben. Deine Zahlungen für Flüge etc. lassen auf sich warten. Prämien stehen sowieso noch aus. Die Spieler sind erstmal zu ihren Familien zurückgekehrt. Der Präsident des Verbandes sprach dann von dem Boykott. Die Mannschaft veröffentlichte ein schriftliches Statement über Social Media, das auch Patson Daka oder Emmanuel Banda geteilt haben. Darin äußerte man seine Vorwürfe und betonte, dass man dennoch weiterhin bereit sei, immer für Sambia zu spielen und es als Ehre betrachten würde, man aber auch ordentlich behandelt werden wolle. Die Freundschaftsspiele gegen Sudan und Tunesien wurden dann auch tatsächlich abgesagt. Hinter den Kulissen wurde sich scheinbar geeinigt. Es bleibt aber natürlich ein bitterer Beigeschmack, wenn du ein halbes Jahr vor dem Turnier so öffentlich deinen Streit austrägst. Kommt zwar öfter vor, dass sich Verband und Mannschaft wegen ausstehender Zahlungen oder Prämienverhandlungen streiten in Afrika, aber dass dann auch tatsächlich die Spiele abgesagt werden, das ist schon eine echte Seltenheit und zeigt auch, wie sehr dieser Streit hinter den Kulissen eskaliert sein muss. Ich habe es euch auch schon ein wenig angeteasert, was die besondere oder spezielle Geschichte zu Team Sambia diesmal sein wird. Sie hat mit Patson Daka zu tun, geht aber noch darüber hinaus und ist eigentlich die moderne Tragödie des sambischen Fußballs. Aber sie beginnt eben mit Patson Daka, denn es gibt kaum ein Talent, das den Fans in Sambia so sehr die Hoffnung gab, endlich auch einmal den Ausnahmespieler gefunden zu haben. Was Emmanuel Adebayor für Togo ist, was Didier Drogba für die Elfenbeinküste ist, das sollte eigentlich Patson Daka für Sambia werden. 2013, im Alter von nur 15 Jahren, dominierte er den Jugendfußball im Land, so ein Stück weit auch in Afrika. 4 Tore in 6 Spielen bei einem Turnier in Nigeria, Topscorer der afrikanischen Schulmeisterschaften in Namibia, dazu mit 15 schon für den U20 COSAFA Cup nominiert, dort dann auch noch als Einwechselspieler ein Tor geschossen. Also mit 15 schon auf dieser Bühne, das entging wirklich keinem Scout. 2017 ging es aber weiter, mit 4 Toren schoss er die U20 zum Sieg beim Afrika Cup und auch zur U20-WM. Dort ging es auch bis ins Viertelfinale, man schaltete übrigens im Achtelfinale auch Deutschland aus. Wieder 2 Tore von Patson Daka. Für Daka ging es erst nach Liefering, dann zu RB Salzburg, bekannt für das gute Afrika-Scouting zu dieser Zeit. Und die Zahlen in Österreich waren halt auch krass. Saison 1920, 24 Tore in 31 Spielen, 2021 dann 27 Tore in 28 Spielen. Und Stürmer von RB Salzburg, wir wissen, dass die danach eine große Karriere hinlegen können. Es ging eben zu Leicester in die Premier League, ordentliche 8 Scorer in der ersten Saison, aber er ist eben nie so explodiert, wie man sich erhofft hatte. Zu Hause hatte er einen echten Rucksack voller Hoffnungen auf den Schultern. Ich denke nicht, dass dieser Druck so richtig förderlich war. Eigentlich steht er, seit er 14 ist, dauerhaft im Scheinwerferlicht, wird mit Erwartungen zugeschüttet. Nur der Weltstürmer, auf den sie gehofft hatten, der wird er eben nicht mehr werden. Das wollte ich euch nur kurz erklären, warum Patson Daka so eine Ausnahmeerscheinung im Fußball des Landes ist. Aber die Tragik der Geschichte, diese U20 von 2017, das war nicht nur Patson Daka, das war die Hoffnung auf eine neue goldene Generation, die Sambia zurück an die Spitze Afrikas führen könnte. Ja, Patson Daka haben wir besprochen, aber da war ein weiterer Name, der für Euphorie sorgte. Enoch Mwepu, zentraler Mittelfeldspieler, ein ähnlicher Weg wie Patson Daka, erst zu Liefering, dann zu Salzburg, in Österreich zu den besten Spielern gehört, 2021 für 23 Millionen Euro in die Premier League zu Brighton. Muss doch auf Jahre der Anführer im Mittelfeld sein, oder? Nein, weil er nur 1,5 Jahre später, 2022, seine Karriere beenden musste. Mit nur 24 Jahren. Er erkrankte auf einer Länderspielreise mit Sambia, wurde daraufhin ins Krankenhaus eingeliefert und anschließend in Brighton nochmal eingehender untersucht. Dabei wurde eine erhebliche Herzerkrankung festgestellt, die bei einem Leistungssportler schnell zu einem Herzinfarkt führen kann. Ihr könnt euch vorstellen, wie er am Boden zerstört war, dass er seine Karriere wegen so etwas beenden musste, noch bevor sie richtig Fahrt aufgenommen hat. Es kam aber noch schlimmer, denn auch ohne Leistungssport erlitt er im Januar 2023 in Sambia einen Herzinfarkt, konnte aber rechtzeitig behandelt werden und überlebte es ohne schlimmere körperliche Folgen. Wirklich einfach eine tragische Geschichte, in erster Linie für ihn, aber auch für den sambischen Fußball, das eines, vielleicht ja sogar das größte Talent einer ganzen Generation verloren hat. Mittlerweile arbeitet er übrigens als Jugendtrainer bei Brighton. Aber damit ist jetzt das große Drama des sambischen Fußballs nicht auserzählt. Für Patson Daka ist es nämlich nicht der erste Wegbegleiter, den er auf dem Platz verliert. Wir springen nochmal weiter zurück in der Zeit. 2014. Patson Daka macht bei der U17 erstmals richtig Welle und hat dabei einen Teamkollegen, wirklich nur einen, der auf seinem Niveau mithalten kann. Changwe Kalale. Beide dürfen als Belohnung im Oktober 2014 sogar mit der A-Nationalmannschaft trainieren. Eigentlich sind beide ja noch komplette Jugendspieler, 15 und 17 Jahre alt, also doch nicht all der Druck für Daka alleine? Alles ändert sich im Dezember 2015. Auf einer Autofahrt zwischen Kapuhe und Lusaka stößt das Auto, in dem Kapuhe sitzt, mit einem Bus zusammen. Das Ausnahmetalent wird schwer verletzt, kann nach dem Unfall nicht mehr laufen. Nachdem er mit 17 schon eine Option für die Nationalmannschaft gewesen ist, war plötzlich alles anders. In einem BBC-Interview gibt er sich kurz danach noch kämpferisch, sagt, er will unbedingt auf den Platz zurück, aber sein Körper macht da einfach nicht mit. Die Verletzungen und Schäden an seinem Körper sind sogar so schlimm, dass er 2 Jahre später, am 17. Dezember 2017, den Spätfolgen des Unfalls erliegt. Changwe Kalale wurde nicht mal 20 Jahre alt. Das größte Talent neben Patson Daka hatte nie die Chance, der Welt zu zeigen, wie gut er eigentlich wirklich war. Wenn man das alles bedenkt, dass Patson Daka einen kongenialen Partner wegen Herzproblemen auf dem Platz verloren hat, einen Freund und kongenialen Partner sogar noch viel früher komplett verloren hat, dann rückt das all die Entwicklungen später, finde ich, nochmal in ein anderes Licht. Die beiden gehören zur Geschichte von Patson Daka und zur Geschichte des Fußballs Sambias. Da bekommt man schon ein wenig Gänsehaut. Und ein Stück weit wünscht man Daka auch, dass die Leicester-Fans ein wenig Milde mit ihm walten lassen, wenn er vielleicht nicht immer ihre Erwartungen erfüllt. Eigentlich läuft er nämlich immer für seine 2 Freunde gleich mit auf. Das berührt einen schon, wenn man diese Schicksale, die die Jungs teilweise mit aufs Feld nehmen, dann so hört. Wenn man zumindest so ein Stück weit verstehen kann, wie hart dieser Weg in den europäischen Fußball für sie gewesen sein muss. Damit will ich das Kapitel Sambia beim Afrika Cup erstmal schließen. Mal sehen, für wie viel Gesprächsstoff sie ja in Marokko sorgen. Ich melde mich natürlich bald wieder. Wir haben ja noch ein bisschen was vor. Macht's gut, bis dahin, wir hören uns.